Ich fand es so schade, einfach keine Wertschätzung zu erhalten, dass man wirklich diesen Weg auf sich nimmt und gewillt ist, irgendwie ins Berufsleben zu starten, sondern eher was Gegenteiliges erfährt. Und das fand ich so schade und das hat mir dann irgendwie noch mehr diesen Mut gegeben und den Biss, dran zu bleiben.
Willkommen beim Career Club, dem Podcast, der inspirierende Geschichten über mutige Entscheidungen, spannende Karrieren und berufliche Neuanfänge erzählt. Mein Name ist Julia Carstens und ich lade dich ein, mit mir gemeinsam Menschen kennenzulernen, die ihren ganz eigenen Weg gegangen sind. Egal, ob du dich gerade beruflich neu orientierst, eine Veränderung suchst oder einfach Lust hast, dich von außergewöhnlichen Lebensläufen inspirieren zu lassen. Hier findest du Motivation, praktische Tipps und jede Menge spannende Einblicke. Lass uns zusammen herausfinden, was möglich ist, wenn man den Mut hat, seinen Weg zu folgen. Schön, dass du dabei bist. Karrierewege verlaufen selten geradlinig und manchmal führen uns Umwege genau dorthin, wo wir eigentlich hingehören. Mein heutiger Gast, Franziska Gerz, ist ein perfektes Beispiel dafür. Ursprünglich wollte sie eine Ausbildung im Medienbereich machen, doch nach vielen Bewerbungen ergab sich eine andere Möglichkeit. Eine, die sie mutig ergriff, eine Ausbildung im Frontend-Design. Damit begann ihr Weg in die Tech-Welt, eine Branche, die bis heute stark männerdominiert ist. Heute arbeitet sie als Principal Engineer und hat sich in einer der anspruchsvollsten und dynamischsten Branchen behauptet. Wie hat sie den Einstieg gemeistert? Welche Herausforderungen musste sie in einem Umfeld überwinden, in dem Frauen noch immer unterrepräsentiert sind? Und welche Erfahrungen haben sie dorthin gebracht, wo sie heute steht? Eine inspirierende Geschichte über Chancen, Veränderung und den Mut, sie durchzusetzen. Also bleibt dran, es lohnt sich. Franziska, herzlich willkommen im Career Club. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Franziska, vielleicht starten wir mal ganz am Anfang. Wie ging es eigentlich nach der Schule bei dir weiter?
Ja, es startete eigentlich damit, dass ich unbedingt raus wollte. Also ich komme von einer ganz kleinen Insel, von der Insel Pöhl, aus einem Dorf mit noch nicht mal 50 Einwohnerinnen. Und nach dem Abitur dachte ich, boah, ich will raus unbedingt und möchte hier einfach nicht bleiben, möchte die Welt kennenlernen.
Ja.
Und somit habe ich mich dann einfach um eine Ausbildung beworben, weil ich dann auch dachte, so Studium, meine Eltern müssten mich finanzieren und ich wollte einfach unabhängig sein.
Ja.
Und denen auch irgendwie nicht zur Last fallen. Und ich habe mich wirklich deutschlandweit beworben.
Für Mediendesign.
Die Ausbildung zur Mediengestalterin.
Ah,
Und da war es dann einfach so, dass ich mich wirklich bis nach Freiburg irgendwie beworben habe, irgendwie mit Berlin geliebäugelt habe und dann auch dort gelandet bin. Ich habe so ungefähr 100 Bewerbungen rausgeschickt. Also es war wirklich sehr turbulent während des Abiturs, dann da einfach noch irgendwie durch Deutschland zu reisen.
Ja.
Und dann saß ich da im Gespräch und habe aber festgestellt, es war halt Mediengestaltung, ja, aber dann eben mit dem Fachbereich Digitales. Und bin dann da einfach in den Frontend-Bereich gestolpert. Und dann hieß es so im Bewerbungsgespräch, ja, das ist unsere Website und so. Und könntest du dir vorstellen, wie das Ganze läuft? Und ich so, ja, sicher, klar. Auf jeden Fall. Und hatte noch so ein bisschen Informatik-Background irgendwie von der Schule.
Okay.
Und dachte aber, könnte einfach spannend sein. Also quasi dann Designs umzusetzen, dass das dann einfach auch digital im Browser so aussieht wie entworfen. Könnte irgendwie knifflig sein. Ich stehe einfach auch auf Rätsel. Und dann war das irgendwie ein Match.
Ach, wie cool. Und sag mir mal, wieso hast du 100 Bewerbungen, das ist ja echt eine wahnsinnige Masse, rausgeschickt? Waren da auch viele Absagen dazwischen oder hast du gesagt, hey, ich möchte einfach echt ganz, ganz viele rausschicken, dass die Möglichkeit, irgendwo überhaupt eingeladen zu werden, höher ist?
Ja, also ich wollte einfach irgendwie eine Chance ergreifen und dachte, okay, wo es geht, bewerbe ich mich. Aber tatsächlich hagelte es auch sehr, sehr viele Absagen.
Okay.
Und das nicht nur eben im ersten Schritt, sondern auch im zweiten Schritt nach dem Vorstellungsgespräch. Und meine Erfahrung hat dann ergeben, dass ganz viele sich um so einen Medienberuf bewerben, die dann schon vorher irgendwie so eine Art mediale schulische Ausbildung hatten, irgendwie nach der Schule, nach dem Abitur, dann nochmal so ein freiwilliges Jahr gemacht haben in irgendeiner Einrichtung und dadurch einfach auch schon Erfahrung vorweisen konnten und dann schon in Photoshop, InDesign und so weiter Firmen waren und sich dann auch mit einem Flyer oder Liporello oder ähnlichem beworben haben. Und dann kam ich einfach da rein und es hieß so, wie jetzt noch gar keine Erfahrung und so ist, naja, hier Windows Paint.
Ja.
Und ich habe ja Bock, das Ganze zu lernen, aber einfach diese Lust und der Enthusiasmus haben einfach nicht gereicht. Und ich glaube, eine meiner schlimmsten Erfahrungen war dann einfach auch, zu einem Vorstellungsgespräch zu fahren, so 6-7 Stunden,
ja,
dann mit dem Vorgesetzten zu reden und dann tatsächlich 3 Bewerbungen von anderen Bewerberinnen auf den Tisch geknallt zu bekommen und zu sagen, ja, guck mal, so muss es aussehen. Du aus dem Osten, ach übrigens, warum sächselst du gar nicht? Du redest ja eher Norddeutsch. Also du hast doch gar keine Ahnung von dem, was in der Medienwelt passiert.
Oh Gott, wie unangenehm. Wie hast du in dem Moment reagiert?
In dem Moment war ich erstmal perplex. Platz,
ne? Ja.
Und konnte auch gar nicht so richtig adäquat antworten darauf,
ja,
und war dann eher so, ja, stimmt, sie haben recht. Und dann bin ich rausgegangen und bin in Tränen ausgebrochen. Und natürlich habe ich dann erstmal meine Mama angerufen und dann war auch schon so der erste Knoten geplatzt. Und dann in diesen 7 Stunden Rückfahrt habe ich dann einfach aber auch diesen Mut gefasst und habe gesagt, so nein, also dich darf niemand so runtermachen.
Ja.
Ich fand es so schade, einfach keine Wertschätzung zu erhalten, dass man wirklich diesen Weg auf sich nimmt und gewillt ist, irgendwie ins Berufsleben zu starten,
ja,
sondern eher was Gegenteiliges erfährt. Und das fand ich so schade und das hat mir dann irgendwie noch mehr diesen Mut gegeben und den Biss, dran zu bleiben.
Ja, also was für ein Rückhalt, sich so wieder aufzubauen und dann weiter frontal drauf loszugehen,
ja,
ne?
Ja, absolut.
Und dann, wie war das Gespräch in Berlin? Wo war das und wie kam es dann?
Ja, also tatsächlich war das beim Axel Springer Verlag,
ja,
bei der Bild. Privat gar nicht mein Medium.
Mhm.
Und ich fand es aber einfach so spannend, erstens hinter die Kulissen zu schauen. Mhm. So, was steckt dahinter? Die Zeitung hat dann ein gewisses Bild, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich fand es sehr interessant, hinter die Kulissen zu schauen, zu gucken, okay, was steckt dahinter und was für eine Technologie ist dann da auch am Werk. Und genau das wurde mir dann auch so wiedergespiegelt in dem Gespräch. Und dann ging es dann da so, hey, wo kommst du her? Und so ist ja interessant und cool, dass du Bock hast. Ja, und wir haben hier so ein Team.
Ja.
Und das betreut die Website Bild.de und Sportbild und programmiert das Ganze.
Mhm.
Hättest du Bock?
Ja.
Und ich so, ja, auf jeden Fall. Hört sich total spannend an. Und ich war einfach mega aufgeregt. Das Gespräch dauerte auch fast 1,5 Stunden. Und ich habe mich auch total wohl gefühlt. Und dann kam halt auch der Anruf irgendwann. Ja, hallo, hier Ausbildungsleiter von Axel Springer. Hättest du Lust, dazu zu kommen? Und ich bin ausgeflippt. Also es war halt echt irgendwie so ein Jackpot. Also in Berlin. Und dann halt auch was Neues.
Ja.
Fand ich cool.
Wie hast du dann die Ausbildung erlebt, als du dann mittendrin warst?
Ich fand es halt richtig spannend, dass ich direkt mit anpacken durfte. Und das war halt nicht so, ja, hier hast du so irgendwie so ein Testprojekt oder ähnliches, sondern okay, wir haben hier die Aufgabe, versuch das mal zu lösen. Und ich hatte auch echt ein ganz, ganz tolles Team, natürlich extrem männlich geprägt.
Ja.
Wir hatten nur noch eine weibliche Entwicklerin. Die waren aber alle wirklich total lieb und wohlwollend. Und das war einfach das perfekte Maß an Herausforderungen.
Mhm.
Und wenn du nicht weiter weißt, frag uns. Und wir haben hier irgendwie einen Rat. Und das war wirklich ein tolles Setup insgesamt. Und auch mein Ausbilder war toll und hat darauf geachtet, dass ich nicht zu kurz komme.
Ja.
Und das war wirklich schön.
Und auch so, ja, das richtige Maß an Forderungen, aber auch irgendwie Wertschätzung.
Genau, und du hast irgendwie so eine schöne Erfahrung gemacht, das möchtest du weitergeben. Und das hat mich dann auch dazu inspiriert, dann direkt im Anschluss der Ausbildung selbst einen Ausbilderinnenschein zu machen, weil ich das gerne weitervermitteln wollte.
Und kannst du unseren HörerInnen mal vielleicht so einen Einblick geben, was so alltägliche Aufgaben sind als Frontend-Entwicklerin?
Ja, also tatsächlich ist es ja heutzutage so, dass man nicht eine Seite am Stück umsetzt, sondern dass du einen Komponenten umsetzt. Also eine Fotogalerie zum Beispiel, da arbeitet man meistens gemeinsam mit dem Design ein Layout und schaut dann, dass es sowohl auf mobilen Geräten funktioniert, bis hin eben zu Desktop-Anwendungen.
Mhm.
Also dass das Ganze irgendwie responsiv ist zu dem Endgerät, welches ich habe. Und dann natürlich nochmal so eine Komponente von Barrierefreiheit. Ist es wirklich für alle Menschen ohne Hürden wahrnehmbar?
Mhm.
Und wenn das abgesteckt ist, dann kann man sich ins stille Kämmerlein setzen und das dann eben umsetzen. Und dann schaut man, okay, diese einzelne Komponente, funktioniert das gut mit den anderen Elementen auf der Website zusammen? Und wenn das alles gut ist, dann geht das natürlich nochmal so durch so einen Qualitätssicherungsprozess. Kolleginnen sprechen dann nochmal über den Code um die Umsetzung. und dann kann das Ganze live gestellt werden.
Du meinst, du gehst dann so ins stille Kämmerlein und da entwickelst du richtig. Also genau. Da schreibt man so einen Code.
Genau.
Ist das wie eine Sprache?
Ja, genau. Also es ist wirklich, also es nennt sich HTML und CSS. Das sind so eben diese Basiselemente und das ist eine Hypertext-Markup-Language. Und es ist halt wirklich eine Sprache.
Wie ging dann deine Reise weiter?
Ja, also ich bin dann auch nach dem Azubi-Dasein erstmal da geblieben, habe mich irgendwie vom Junior-Dev zum Intermediate gemausert und dann hatte ich irgendwann so ein bisschen die Nase voll von Berlin.
Okay.
Ich habe so ein bisschen das Norddeutsche vermisst.
Ja.
Und dachte auch so, okay, jetzt bist du hier seit 7 Jahren. Man hat immer noch so einen kleinen Azubi-Aufkleber irgendwo hängen. Und da dachte so, hey, es war eine tolle Zeit, irgendwie viel vermittelt bekommen. Aber auch so mit dem Erwachsenen-Dasein habe ich einfach auch gemerkt, okay, so Springerpresse ist vielleicht einfach von den Werten her nicht meins. Auch wenn ich hier ein tolles Nest hatte, ich werde jetzt flügge und muss irgendwie in die weite Welt und hab dann wirklich sehr auf eine Agentur gesetzt und bin dann nach Hamburg gezogen mit einem Job bei einer Agentur in der Tasche und habe dann da einfach neue Technologien kennengelernt und habe dann eben viel in der Werbebranche gearbeitet.
Ja.
Das hat sich dann immer so weiterentwickelt. Ich habe noch bei anderen Firmen gearbeitet und so ganz nebenbei habe ich auch so ein bisschen meine Team-Need-Skills kennengelernt und habe gemerkt, okay, es liegt mir, Konzeptionen zu schreiben, Tipps zu geben, vielleicht auch nochmal hier und da einen Ratschlag, wie man Sachen optimieren könnte. Und wusste dann auch, okay, wenn wir ein Projekt haben, wenn wir die und die Schritte zuerst machen, dann läuft das wohl ganz gut. Die Kolleginnen passen total gut zusammen. Hier haben wir irgendwie Synergien, sowohl menschlich als auch technologisch. Und das hat sich so peu à peu ergeben.
Ja.
So nach und nach bin ich dann so über diesen Senior dann zum Principal Engineer geworden. Und da gibt es ja einfach dann auch andere Aufgaben, wie zum Beispiel Teamführung und Führung von Personen, nicht nur fachlich, sondern einfach auch menschlich und zu gucken, okay, wo können sich vielleicht Menschen weiterentwickeln, wo können wir sie voranbringen.
Ja. Und da hast du so auch deine weitere Leidenschaft irgendwie entdeckt,
absolut,
dass da auch so ein Matching direkt gab.
Ja.
Wie bist du vorgegangen? Du hast gesagt, irgendwie ist mir aufgefallen, dass es vielleicht nicht 100% meine Werte sind, die irgendwie da vertreten werden. Und du wolltest auch mehr ein Unternehmen finden, was mehr deinen Werten entspricht.
Und tatsächlich war der Sprung eher über eine Bekannte, die gesagt hat so, hey, wir haben hier eine Agentur. Und für mich war es dann auch so, okay, Franzi, du hast ja eh schon deine Seele verkauft.
Okay.
Werbeagentur ist vielleicht auch nicht so extrem wertschöpfend, aber ich habe gesehen, dass ich da schon was mit meinem Ausbilderinnenschein anfangen kann. Und dann dachte ich, okay, vielleicht sehe ich da eher den Mehrwert für mich und irgendwie so ein bisschen für meine Seele. Zu wissen, ich kann mein Wissen an anderen Personen weitergeben und auch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass die vielleicht nicht irgendwie in Fettnäpfchen treten müssen oder durch gewisse Täler gehen müssen, die ich einfach schon irgendwie beschritten habe.
Ja.
Und da kann ich was weitergeben. Und meine Idee ist halt, okay, wenn sich eine Person irgendwann mal an mich erinnert und dachte so, hey, Franzi hat mir mal den Tipp gegeben, ja, so kann ich das umsetzen oder ja, das bringt mich da gerade weiter, dann wäre mich total wertvoll.
Was bedeutet eigentlich Principal Engineer? Du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten.
Ja, das ist einfach irgendwie ein großer Titel und ich bin eigentlich gar nicht so scharf auf irgendeine Schärpe oder auf irgendeinen Stempel. Das finde ich auch in allen Bereichen irgendwie schwierig. Aber letztlich bedeutet es gerade, und ich habe den Titel jetzt auch noch nicht so lange, aber wir mussten so ein bisschen differenzieren. Es bedeutet sowohl, dass ich immer noch umsetze, aber eben zu einem kleineren Prozentanteil. Das heißt, ich bin eigentlich auch noch täglich am Coden. Aber es ist auch wirklich so, dass ich evaluiere, welche neue Technologien gibt es und lohnt es sich, auf diese Technologien zu setzen?
Ja.
Gehen wir den Weg mit? Oder ist es vielleicht irgendwie ein neues Highlight, was jetzt irgendwie gehypt ist? Und wir beobachten das mal und setzen das vielleicht erst in einem halben Jahr ein. Oder haben wir hier einfach auch schon was ganz Bewährtes und wir setzen das einfach weiter ein, weil es solide ist.
Du hattest gerade über Technologien gesprochen und jetzt gerade ist es ja total spannend, auch mit Sicherheit auch im Bereich des Codings und in der Entwicklung allgemein von KI-Tools, also der künstlichen Intelligenz. Wie ist dein Empfinden dazu? Glaubst du, das hebelt auch den Beruf als Entwickler aus in Zukunft?
Das sehe ich als eine totale Chance. dass es da wieder mal was Neues gibt.
Ja.
Und natürlich schürt das auch viele Ängste. Ich sehe es jedoch so, dass es für mich einfach nur wieder ein neues Tool zum Nachschlagen gibt. So wie früher auf einmal das Tafelwerk genutzt werden durfte in der Schule, um Formeln nachzuschlagen. Oder es gab auf einmal Wikipedia. So gibt es halt jetzt KI, die unterstützend meiner Meinung nach eingesetzt werden sollte. Dann vielleicht erinnern wir uns dann nochmal zurück an die Schule. Es gab Wikipedia, man hatte einen Vortrag vorzustellen und es gab immer Personen, die so ein bisschen Copy-Paste gemacht haben und den Wikipedia-Eintrag vorgelesen haben. Aber wir wissen alle, da gab es auch einige Fehler. Und natürlich bleibt dann auch bei einem selbst nichts hängen, wenn man Dinge nicht selbst erarbeitet, sondern halt einfach vorträgt. Ähnlich sehe ich es mit zum Beispiel ChatGPT. Wenn ich vor einem Problem stehe und vielleicht dann eine halbe Stunde probiert habe und denke so, warum gibt es immer auch den Fehler? Warum sieht es nicht so aus, wie ich es möchte? Dann gebe ich den Code rein und stelle auch eine ziemlich dedizierte Frage dazu und bekomme dann wirklich eine super Hilfestellung und einen Refactoring-Vorschlag, also einen neuen Code-Schnipsel zur Verfügung, wo dann steht, probier's doch mal so und so. Aufgrund der und der Variablen kann das und das zum Beispiel nicht so sein.
Ja.
Und dann kann ich das nachvollziehen, kopieren und einfügen. Und das ist, denke ich, eine gute Hilfestellung.
Ja.
Und als einen effizienteren Weg für die Arbeit zu sehen. Als, okay, das macht mich vielleicht als Entwicklerin irgendwann obsolet.
Okay, also du glaubst, dass der trotzdem weiterhin auch gefragt ist, dieser Job, und auch gebraucht wird.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch, um einen gewissen Standard für eine Applikation zum Beispiel zu gewährleisten.
Ja.
Denn meiner Meinung nach hat man eben als Person oder als Team ein holistisches Wissen über ein Produkt. Und wenn ich aber zu einer KI sage, okay, ich habe jetzt hier ein Modul, bleiben wir bei der Galerie, die ich umsetzen muss, ja, dann wird es halt irgendwas ausgeben. Die Frage ist, passt das ins Gesamtkonstrukt der Seite zum Beispiel?
Ja.
Und ich denke, dass das vor allen Dingen einfach personengebunden ist, da klug zu hinterfragen, okay, passt das jetzt wirklich, was ich da erhalten habe? Und wie mache ich eine Plattform, die halt auch noch eine lange Zeit überleben kann, weil alles wie ein Zahnrad aneinander greift?
Ja.
Ich glaube, das ist immer mehr ein Fokus auf das, was wir jetzt auch, glaube ich, generell haben, diese Quellenrecherche und irgendwie so ein bisschen zu wissen, okay, ist das wirklich so sozusagen die letzte Wahrheit, die ich da ausbekommen habe? Also wirklich einfach da nochmal Dinge zu hinterfragen. Und ich glaube, dass wir da auch einfach mehr an Geschwindigkeit gewinnen können. In dem Sinne, dass wir dann einfach wissen, okay, wir haben das und das, stellen die und die Frage und nehmen halt quasi was uns da auf genau diesen speziellen Fall weiterhilft.
Ja. Franzi, du hast dich jahrelang in auch so einer sehr männerdominierten Branche bewiesen. Gab es Momente, wo dir das auch schwer fiel?
Tatsächlich hat es mich gar nicht so groß eingeschränkt oder es hat mir keine Angst gemacht, in so einer männerdominierten Branche zu arbeiten, sondern ich fand das eher oft angenehm und offen. Denn ich hatte das zum Anfang irgendwie so gesehen, okay, ich weiß mehr, woran ich bin und muss nicht dran denken, wird vielleicht so hinter meinem Rücken geredet oder so. Oder also Fronten wurden schnell geklärt.
Okay.
Und Dinge wurden auch sehr schnell und präzise und irgendwie effizient erklärt. Und das fand ich immer ganz cool. Und dann dachte ich auch, okay, ich habe hier vielleicht so eine Art Alleinstellungsmerkmal.
Ja.
Und kann mich dadurch vielleicht nochmal anders beweisen. Aber letztlich bin ich, glaube ich, sehr glücklich, dass ich wirklich immer tolle Erfahrungen gemacht habe in meinem direkten Team.
Ja.
Dass ich da auch nie gemerkt habe, dass ich untergebuttert wurde, sondern in der Firma selbst war es halt immer super und ich habe mich immer wertgeschätzt und gleich behandelt gefühlt. Ja. Probleme gab es dann eher auf Kundenseite oder dann bei Dev-Konferenzen. Da gab es dann schon manchmal merkwürdige Erfahrungen.
Was war so ein Momentum oder wie hast du das empfunden, dass du da irgendwie ja nicht auf Augenhöhe empfangen wurdest oder dein Gegenüber irgendwie nicht wertschätzend war?
Ja, das war tatsächlich noch sehr von Vorurteilen teilweise auch geprägt. Also so Kommentare wie, ach schön, dass sich dann auch Designerinnen hier mal blicken lassen und sich dafür interessieren. Also das war dann irgendwie ja, nett gemeint, aber halt nicht nett. Mhm. Das sind halt so die kleineren Dinge, mit denen man dann auch irgendwie ganz gut zurechtkommt. Und dann kann man das ja auch relativ schnell klären. Mhm. Gut kontern kann man dann natürlich auch mit Fachlichkeit. Andere Dinge konnte ich dann auch nicht so gut wegstecken, wie dann, dass man am Buffet dann doch mal irgendwie angegrapscht wird oder so. Okay. Also ja, so Tätigkeiten gab es halt wirklich überall.
Ja.
Und ich muss sagen, vor gut 10 Jahren ist mir das ja auch hier mal in Hamburg bei einer Konferenz passiert. Und ich habe das dann auch direkt danach an den Veranstalter weitergegeben. Und das war dann so, ja, da können wir nichts machen, passiert und so, sorry, aber ist halt so. Mhm. Und ich habe mich dann auch wirklich immer gewehrt, nochmal zu dieser Konferenz zu gehen.
Ja.
Und habe dann aber auch nochmal 10 Jahre später selbst einen Talk eingereicht.
Ja.
Der wurde zwar nicht angenommen, aber habe auch gesagt, so, hey, ich habe hier einen Talk, wie die Diversität Teams voranbringt, vor allen Dingen auch in der IT. Tolles Thema. Und übrigens, vor 10 Jahren ist das und das passiert. Wie sieht denn euer Konzept im Moment aus?
Ja.
Und es war wirklich toll für mich zu erfahren, dass es da wirklich einen Code of Conduct gibt.
Ja.
Dass es wirklich Personen gibt, die direkt ansprechbar sind, wenn irgendwas vorfällt. Also es gab auf einmal innerhalb von einer Dekade dann doch irgendwie ein Konzept, um wirklich einen Safer Space für alle Beteiligten da aufzustellen.
Und hast du auch das Gefühl, dass sich das so in der Tech-Branche auch weiter durchsetzt, dass wirklich so eine Offenheit und ja sichere Räume geschaffen
werden? Ja, definitiv. Da habe ich wirklich auch das Gefühl, dass da ein großer Fokus drauf gelegt wird, dass sich wirklich alle wohlfühlen, sei es ja eben von Personen, die direkt ansprechbar sind, wenn es zu Problemen kommt, aber auch zum Beispiel für diese Rednerbühnen, dass es da egal, ob man Menschen hat, die einen Rollstuhl benötigen zum Beispiel oder nicht, es gibt eine Rollstuhlrampe, einfach nur um zu zeigen, so hey, wir sind auf euch irgendwie vorbereitet, weil wir sind auf alle Menschen und alle ihre Bedürfnisse vorbereitet. Und das finde ich halt schön, einfach schon mal so mit offenen Armen voranzugehen.
Auf jeden Fall. Ja. Wie schön auch, dass man diesen Vergleich hat. Also natürlich ist es eine unglaublich unangenehme und auch nachhaltig blöde Situation, aber trotzdem ist es ja schön, dass du diese Entwicklung sehen konntest und einen Unterschied einfach.
Ja,
ne?
Ja.
Ich würde noch mal ganz gerne auf das Thema eingehen, weil ich gerade das total spannend finde. Im Entwicklungsbereich gibt es ja ein Angebot, auch gerade für Menschen, die sich ja im Quereinstieg in den Coding-Bereich vorstellen können oder in den Entwicklungsbereich vorstellen können. Kannst du darüber ein bisschen was erzählen und berichten?
Ja, sehr gerne, denn da bin ich auch irgendwie mit ganz großer Leidenschaft dabei, weil ich wirklich ganz viele tolle neue Kolleginnen begrüßen durfte, die quasi übers Bootcamp in die IT-Branche eingestiegen sind. Und das sind wirklich sehr diverse Personen, also wirklich durch alle Altersklassen hinweg und einfach auch mit ganz verschiedenen Vorerfahrungen. Also vor allen Dingen auch ja Frauen, die sich teilweise nicht getraut haben, so in diese Tech-Branche einzusteigen vor 10, 15 Jahren, weil sie dann dachten so, so klassischer Männerberuf oder ja, ich würde es gerne machen und weiß, dass da auch meine Leidenschaft ist, aber irgendwie traue ich mich nicht so ganz oder kann ich da mithalten. Und gefühlt sind das einfach sehr viele tolle Menschen, die nach einer Zeit in ihrem vorher ausgeübten Beruf gemerkt haben, ja, es ist cool, aber privat bin ich dann vielleicht doch nochmal irgendwie am Coden oder das reizt mich halt immer wieder und es lässt sie dann nicht los. Und mit dieser Leidenschaft wird dann in so ein Bootcamp eingestiegen und da werden wirklich innerhalb von 3, 4, 5, 6 Monaten Inhalte vermittelt, dass man so State of the Art, sozusagen Status Quo programmieren kann und eine Web-App oder eine Website umsetzen kann.
Cool.
Und das ist wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung für viele, weil es eng getaktet ist. Also das ist auch wirklich eine sehr intensive Zeit. Da sollte man sich vorher gut überlegen, ob man da auch bereit für ist, was dann das Outcome ist. Also man hat dann wirklich teilweise so ein digitales Gesellenstück.
Okay.
Also schließt dann wirklich mit einer App ab und hat dann eigentlich das Handwerkszeug, um als Junior in die IT einzusteigen.
Und wie komme ich überhaupt in so ein Bootcamp? Also wie gestaltet sich das? Wie finde ich da überhaupt rein?
Ja, da gibt es natürlich über Google wirklich sehr viele Angebote zu finden. Also da kann man wirklich einfach quer recherchieren. Das Tolle ist, dass diese Maßnahmen auch oft vom Arbeitsamt bzw. von der Agentur für Arbeit, ich bin da textlich nicht so sicher, aber es wird auf jeden Fall unterstützt. wenn Bedarf da ist und wenn man dann irgendwie merkt, okay, ich möchte mich umorientieren und ja, es gibt Perspektive da drin auch weiter zu arbeiten, denn es gibt da einfach viele Jobangebote, dann hat man da ganz gute Chancen, dass das Ganze übernommen wird oder teilweise mit unterstützt wird. Und das heißt, diese finanziellen Gegebenheiten sind dann eigentlich schon mal ganz gut geregelt. Und dann gibt es so ein kleines Bewerbungsverfahren, also da wird dann auch schon geschaut, vor allen Dingen bei den etablierten Instituten, wird das passen und haben die Personen auch eine angemessene Vorstellung von dem, was sie jetzt in der Bootcamp-Zeit erwartet und was man eben später auch mit dem Gelernten anfangen kann.
Ja.
Dann gibt es, ich denke, alle paar Quartale irgendwie eine Möglichkeit, da einzusteigen. Also es ist halt nicht wie eine Ausbildung irgendwie an August oder September oder jährlich geregelt, sondern da gibt es wirklich sehr gute Angebote und dann eben natürlich auch nicht nur in Anwesenheit, sondern auch remote oder so ein hybrides Modell. Also ich glaube, da können alle ein passendes Format finden.
Und du hattest vorhin gesagt, du hast so viele verschiedene Menschen, die beruflich vorher was ganz anderes gemacht haben, auch dann in der Entwicklungswelt kennenlernen dürfen. Hat sich das auch als Vorteil herausgestellt, dass sie vielleicht vorher beruflich ganz woanders unterwegs waren?
Ja, absolut. Also das ist so wertvoll und rausgepurzelt aus diesen tollen Erfahrungen. Ist ja auch, dass ich so teilweise Vorträge halte, was Diversität eben mit einem Team, mit dem Unternehmen, aber auch mit dem Produkt macht und wie das voranbringen kann. Und das sage ich einfach aus voller Überzeugung. Denn die Personen, die so einen unterschiedlichen Hintergrund haben, die irgendwie aus der Musikbranche kamen oder aus dem medizinischen Bereich, die haben einfach nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf das, was man macht. Also so wie ich habe das jetzt ja quasi aus von der Pike aufgelernt, bin irgendwie durch fast irgendwie zwei Dekaden Webentwicklung gegangen und bin da ja auch quasi in so einem Silo.
Ja.
Hab da auch irgendwie so einen Tunnelblick entwickelt und schau da mit einem Tech-Auge auf Lösungen. Und wenn dann aber Menschen kommen mit einem anderen Hintergrund und die vielleicht auch das Internet ganz anders nutzen oder genutzt haben, dann bringen die einfach nochmal neue Ideen rein.
Ja.
Bringt einen selbst dann einfach auch nochmal dazu, wieder über den Tellerrand zu blicken.
Hast du auch gemerkt, dass die Menschen, die eher den Quereinstieg gemacht haben, sich da auch angekommen fühlen, also und auch ankommen, sage ich mal, dieser riesen Umschwungsphase und dann an dem Einstieg?
Ja, also die meisten sind sehr, sehr gut angekommen. Tatsächlich habe ich denke, 6 oder 7 Quereinsteigerinnen begleiten dürfen. Dadurch, dass ich, wie schon gesagt, so dieses Ausbilderding gemacht habe, habe ich dann auch so gefühlt, so ich habe Lust, euch zu begleiten. Und dann war natürlich so, ich habe die Ausbildung gemacht und bin jetzt mega fit. Ich habe hier eine eigene App gemacht und wow, ich kann richtig viel. Und dann kommt man aber in dieses reale Arbeitsumfeld an und merkt dann, oh krass, da ist irgendwie jetzt nochmal so ein Berg, den ich erklimmen muss. Und vielleicht reicht das alles nicht. Dann kam wirklich nach diesem High so ein kleines Tal, auch so ein bisschen begleitet mit Resignation. So, boah, schaffe ich das? Was habe ich mir da vorgenommen? Und da braucht man dann einfach auch ein starkes Team, was so ein bisschen auch ein Feingefühl hat, um Leute dann voranzubringen. Man guckt, okay, was sind jetzt so die richtigen Tickets? Welche Aufgaben kann man gut ausfüllen, die sowohl fordern, aber auch Glücksmomente schaffen?
Ja.
Und wenn sozusagen dieses Tal irgendwie überwunden ist und dann haben sich so ungefähr nach einem halben Jahr die Leute dann richtig gefunden und dann gesagt, boah, richtig geil, dass ich das gemacht habe und ich habe jetzt irgendwie so meinen Weg und richtig cool.
Ja, cool. Also ich finde es auch total stark, irgendwie überhaupt so ein Bootcamp machen zu können und so den Weg auch in diese Berufswelt und in diese Richtung finden zu können, dass es überhaupt diese Möglichkeit gibt. Finde ich irgendwie grandios und auch die Idee dahinter. Franzi, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für das tolle Gespräch. Ich fand es sehr inspirierend und danke für deine Zeit.
Vielen Dank.
Das war der Career Club, der Podcast, der dir zeigt, wie vielfältig und inspirierend berufliche Wege sein können. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir neue Einblicke und Ideen gegeben. Egal, ob du selbst gerade vor einer Entscheidung stehst oder einfach nur Lust hattest, spannende Geschichten zu hören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du ihn abonnierst, eine Bewertung dalässt oder die Folge mit Freunden oder KollegInnen teilst, die davon profitieren können. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und denk dran, dein Weg ist einzigartig, also trau dich, ihn zu gehen. Bis zum nächsten Mal im Career Club.